Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Manche Ostdeutsche finden sich im offiziellen Geschichtsbild von der DDR als Unrechtsstaat nicht wieder. Zu vieles wurde aus der Erinnerungskultur gelöscht und negativ bewertet. Über 30 Jahre nach der Wende hat eine selbstkritische Auseinandersetzung mit Verantwortung, Täterschaft und Mitläufertum offenbar noch nicht ausreichend stattgefunden. In neuen literarischen Texten aber ist das anders.
Nichts wurde erklärt. Stasi, Volkskammer, MFS, SED, Blockparteien. Ausdrücke flogen durch die Luft wie Schwalben vor dem Regen. Immer tiefer, immer dichter und immer wurde so gesprochen, als müsste man wissen, was gemeint ist.
Was war denn das eigentlich für ein Land? Also diese ganze DDR ist zwar einerseits wahnsinnig präsent im Osten auch, aus den Erzählungen der Eltern oder eben der Lehrergeneration, insbesondere auch so als so ein Sehnsuchtsort.
Anne Rabe erlebte den Mauerfall als dreijähriges Kind und ging in den 1990er und Nuller Jahren zur Schule.
Einmal, das war in der 13., da fragte Grete am Unterricht, stand die Mauer schon im Mittelalter? Die Klasse lachte, die Lehrerin lachte, alles lachte. Ich würde gern noch einmal in dieser Klasse sitzen und die Lehrerin fragen, warum lachen Sie? Warum erklären Sie es uns nicht?
Wenn man dann anfängt zu recherchieren, stößt man ja sehr schnell auf Begriffe wie Jugendwerkhof, auf diese ganze Stasi-Verfolgung, auf Hoheneck, auf die Kinder- und Jugendsportschulen.
Grabungsfeld Ost. Neue erzählende Texte arbeiten die DDR-Vergangenheit auf. Eine Sendung von Sabine Voss.
Wenn ich jetzt mit meiner Elterngeneration spreche und denen sage, dass es natürlich so gewesen ist, dass man es wusste, dass es politische Gefangene gibt. Dass man wusste, der und der ist aus der Brigade entfernt worden aus politischen Gründen und dass das Unrecht ist.
Felix Stephan war beim Mauerfall 6 Jahre alt und die Elterngeneration in ihren 20ern.
In den allermeisten Fällen entscheidet man sich, das halt zu schlucken und wegzugucken und zu hoffen, dass man nicht selbst getroffen wird. Und diese Art von Komplizenschaft, die wirklich das mit großem Abstand dominierende Gefühl unter DDR-Bürgern gewesen ist, ist wahnsinnig unterformuliert in der Literatur und in der Kunst, ist mein Eindruck und eine große Auslassung. Und die hat mich interessiert.
Und ich hatte ja als Reaktion auf das Buch Dutzende Mails bekommen und die waren alle richtig sauer. Es geht um Stasi, DDR und dann kommt da so ein junger Hüpfer. Die haben ihren Frust abgelassen und haben gesagt, wir müssen doch jetzt endlich mal nach vorne blicken und nicht immer nur zurück.
Matthias Jügler war 5 Jahre alt, als die Mauer fiel.
Also ich habe immer sehr freundlich geantwortet. Ich habe mein Leben lang nach vorne geguckt, aber die Zeiten sind dann irgendwann, spätestens wenn man eigene Kinder kriegt, bin jetzt 38, vorbei und man guckt nach hinten und ich glaube, wir sind jetzt wahrscheinlich in einem Alter, wo man sich ernsthaft damit befasst.
Die kurz vor der Wende Geborenen kennen die DDR nicht mehr aus eigenem Erleben. Trotzdem ist dieses verschwundene Land noch da. Es hat tiefe Prägungen hinterlassen, wird erinnert oder eben beschwiegen. Autorinnen und Autoren der Wende- und Nachwendegeneration stellen unbequeme Fragen an ein System, an das die Großelterngeneration noch geglaubt hat, dem viele der Elterngeneration bereits aus dem Ruder liefen oder aber verbunden blieben. Auch Autorinnen und Autoren der in die DDR hineingeborenen Generation stellen Nachforschungen an. Wie Archäologen gehen sie in die Geschichte und Vorgeschichte der DDR zurück, tragen Zeitschichten ab, legen Unbesprochenes frei.
Was war am 17. Juni? Was war in Prag? Was sind stalinistische Säuberungen? Was war im Hotel Lux? Was war das neue Forum? Chruschtschow, Stalin, Mielke. Namen flatterten durch die Nachrichten und Gespräche und flatterten wieder weiter. Wir wussten, wann wir besser nicht nachfragten, auch wenn hinten und vorne nichts stimmte. Wir merkten es gar nicht. Bevor wir etwas merkten, schalteten wir ab und füllten die Lücken in unseren Köpfen selbst.
Dass Menschen noch nie was von Torgau, noch nie was von einem Jugendwerkhof gehört haben, das ist eigentlich der Standard. Das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt. Das ist ja das Absurde eigentlich an dieser Geschichte. Die ist sehr gut aufgearbeitet in der Wissenschaft. Aber diese ganze Aufarbeitung hat es nicht geschafft, zumindest in meiner Generation. Die hat es nicht in so ein Bewusstsein geschafft.
Anne Raabe hat für ihren Roman »Die Möglichkeit von Glück« Bibliotheken und Antiquariate durchforstet. So wie ihre Ich-Erzählerin, die gleichaltrige Stine, auch. Und sich manisch lesend angeeignet, was ihr fehlte. Ein Fundament an Wissen über das untergegangene Land DDR. Stines Hauptinteresse gilt dem Leben ihres geliebten Großvaters.
Du siehst euch laufen. Er immer links, du immer rechts. Du sagst Vorsicht, Stufe. Dabei zählt er doch beim Gehen die Schritte und weiß genau, wo die Stufen sind. Weiß, wo der Bordstein höher ist und wo die Stolperfallen sich befinden. Kurz vor der Seebrücke entscheidet ihr euch. Wie ist der Wind? Geht ihr lieber hinter den Bäumen entlang durch das Wäldchen hinter der Steilküste? Ihr sprecht über dies und das, viel über Literatur. Und er sagt vorsichtig ein paar Sätze. Über den Krieg. Über seine Jahre als Schuldirektor. Jeder Satz ein kleiner Fetzen Geschichte. Ein kleines Stück vom Anfang.
Tatsächlich beruht diese Großvaterfigur auf der tatsächlichen Recherche zum Leben meines Großvaters. Aber diesen Paul Barlow gibt es so nicht.
Mehr als ihre Erinnerungen an ihn hat Stine anfangs nicht. Alles, was sie über ihn findet, notiert sie auf der Erika, Pauls alter Schreibmaschine, auf der dieser bereits seine Dissertation getippt hatte. Paul Barlow machte 1923 geboren, vom Berliner Arbeiterkind zum promovierten Pädagogen eine steile Karriere. Nach seinem Tod im Jahr 2003 sichert und sichtet die Enkelin seinen Nachlass. Stine geht mit ihren Nachforschungen schließlich bis in Pauls Kindheit zurück, denn sie will sein Leben verstehen.
Die Stine findet lose Unterlagen, das sind neben diesen Briefen in der Nachwendezeit, die offenbaren, dass der Großvater, der eben ein wohlgeschätztes Mitglied sozusagen dieser Gesellschaft ist, als Hochschuldozent und auch Parteifunktionär, mit dieser Art von Selbstbewusstsein hat sie ihn auch erlebt. Und diese Briefe offenbaren, dass das nach dem Zusammenbruch der DDR für ihn sehr schwierig wurde. Er ist nun tatsächlich als staatsnah eingestuft und sie findet dann eben auch Belege für diese Staatsnähe.
Ehrennadeln, Urkunden, die Johannes R. Becher-Medaille, höchste Auszeichnung des Kulturbundes der DDR. Aber worin genau lagen Opa Pauls Verdienste? Seine Preise wurden jedenfalls nach der Wende verfänglich und trugen dazu bei, dass er auf einen erheblichen Teil seiner Rente verzichten musste, wogegen er mehrfach schriftlich protestierte.
Er reagiert sehr heftig auf diese Rentenkürzung, indem er eben diesem neuen Staat vorwirft, schlimmer zu sein als die Nazis, was auch ein Satz ist, der die Stine sehr überrascht, weil dieser Großvater sich ja immer sehr produziert hat als jemand, der vor allen Dingen gegen den Faschismus kämpft. Das wirkt doch auf sie schon etwas befremdlich oder da bekommt dieses Großvaterbild doch sehr starke Risse.
Anne Raabe lässt ihre Erzählerin Stine das tun, was sie selber tat. Sie konsultiert die Stasi-Unterlagenbehörde, Stadtarchive, die Wehrmacht-Auskunftsstelle im Staatsarchiv.
An allen Türen rütteln, bis da irgendwann mal einer aufgeht. Und das ist schon auch so ähnlich gewesen, ja.
In dem Buch, also auch durch die Recherchen, erst richtig erfahren und bin mir völlig darüber im Klaren, dass sowohl im Osten als auch im Westen das Wissen über viele Zusammenhänge verloren gegangen ist. Und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, obwohl ich damit rechnen musste, dass es nicht viele Leser interessiert.
Was sich durch den Preis der Leipziger Buchmesse für das beste Sachbuch geändert haben dürfte. Regina Scheer erzählt in ihrer Biografie Bittere Brunnen, Hertha Gordon Walcher und der Traum von der Revolution, das Leben einer 1894 geborenen Kommunistin. Die Biografin war bereits als Kind in den 50er Jahren mit Hertha Walcher eng vertraut, führte bis zu deren Tod im Jahr 1990 viele Gespräche mit der über 50 Jahre älteren Freundin und wollte sie mit ihrem Buch vor dem Vergessenwerden bewahren.
Der Begriff Kommunismus ist besetzt, der ist so abgewirtschaftet, dass die Leute eben eher an Walter Ulbricht denken, an Stalin, an Pol Pot. Und ich habe aber andere Kommunisten gekannt, Menschen, die sich Kommunisten nannten. Sie wollten eine Gesellschaft, die wir heute natürlich schnell als Utopie erkennen können, in der Menschen gleichwertig sind, in der Menschen versuchen, ohne Kriege miteinander auszukommen, in der Demokratie, Mitbestimmung, in der Frauen, auch die Männer hatten begonnen, eine blasse Ahnung davon zu kriegen, dass man Frauen als gleichberechtigte Menschen ansehen muss. Es war ein Modell zur Umwandlung der Gesellschaft.
Hertha Gordon wächst als eine von vier Töchtern frommer Juden in Königsberg auf. Ihr Vater verdient nicht genug im königlichen Bernsteinwerk. Hertha erlebt, wie ihre Eltern noch bis spät in die Nacht am Küchentisch Bernstein polieren. Ohne Rabbiner Vogelstein, der ihre Begabung erkennt und später auch Hannah Arendts Mentor werden wird, wäre sie nie nach London gekommen. Dank seiner Vermittlung kann sie dort kurz vor dem Ersten Weltkrieg eine Ausbildung zur Sekretärin machen und folgt dann dem Ruf der damaligen Ikone der Frauenbewegung Clara Zetkin nach Stuttgart. Sie wird die Assistentin der 57-Jährigen und trifft die Liebe ihres Lebens, Jakob Walcher.
Ja, dieser Typ des gebildeten Arbeiters, ich kenne ja meine Zitate, man kann sich heute kaum noch vorstellen, es ist nicht ganz wörtlich, wie hochgebildet dieser Typ eines Arbeiters war.
Man kann sich heute kaum noch vorstellen, welche Bildung, auch klassischer Prägung, und welches Kunstverständnis sich dieser Typus eines klassenbewussten Arbeiters angeeignet hatte.
Und diese Charakteristik trifft auf Jakob Walcher zu?
Sie trifft ebenso auf Willy Brandt zu, aus dessen Autobiografie, die 1982 erschien, Regina Scher hier zitiert. Als Aktivist der sozialistischen Arbeiterjugend hatte der erst 19-Jährige mit seinen Artikeln Jakobs und Herthas Aufmerksamkeit erregt, wurde ihr enger Weggefährte und war, aufgrund des Generationenunterschieds, eine Zeit lang wie ein Ziehsohn für sie.
Und diese Charakteristik trifft aber auch auf viele andere, die nicht aus bürgerlichem Hause kamen, die wie zum Beispiel Paul Fröhlich, mit dem er dann später verkracht war. Und vielleicht auch Wilhelm Pieck. Bei Ulbricht kann man, glaube ich, weniger von Bildung sprechen. Aber die tonangebenden Leute in der KPD, das ist schon so, kamen natürlich aus bürgerlichem Hause, waren hochgebildete Leute, die auch ganz anders aufgewachsen sind als Jakob, der mit seinen 18 Geschwistern und der schon mit 15 in der Fabrik gearbeitet hat.
Regina Schers Biografie einer Kommunistin zeugt davon, wie groß das Netzwerk von Kampfgefährten und Unterstützerinnen mit oder ohne Parteibuch war. Die fortschrittliche Linke der Weimarer Republik versammelte sich hier. Bert Brecht, ein enger Freund Herthas und Jakobs in ihren späteren Jahren, Verleger, Schriftsteller und Malerinnen, Journalistinnen und Wissenschaftler, die Medizinerinnen und Mediziner im Verein sozialistischer Ärzte, allesamt Hitlergegner und Gegnerinnen, auf die ab 1933 Jagd gemacht wurde. Willy Brandt erinnert sich in seiner Autobiografie an die bis ins Exil besonders intensive Beziehung zwischen Jakob Walcher und dem Publizisten Paul Fröhlich.
Die beiden stritten beinahe in Permanenz über die Sowjetunion. Sie waren sich einig, dass Stalin das Regime in schlimme Entartung gestürzt hatte. Gleichzeitig klammerten sie sich, Walcher mehr als Fröhlich, an die Hoffnung, der Sowjetstaat stehe trotzdem für ein sozialistisches Prinzip, wenngleich es durch die Rückständigkeit der russischen Verhältnisse lediert sei.
Die KPD war Moskau treu. Jede abweichende Meinung wurde kurzerhand mit Parteiausschluss sanktioniert. Die Abtrünnigen versammelten sich ab Ende der 1920er Jahre in der KPO, O wie Opposition. Ihre Verächter nannten sie KP0. Eine eigenständige Partei wollte die KPO nicht sein. Ihre Mitglieder blieben doch Kommunisten und hofften auf eine Wandlung. Bis sich Anfang 1932 eine Minderheit der KPO-Mitglieder um Jakob Walcher und Paul Fröhlich der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, der SAP, anschloss. Nach heftigen Auseinandersetzungen vollzogen sie ihre schmerzhafte, endgültige Abkehr von der kommunistischen Mutterpartei. Folgerichtig gingen Jakob und Hertha Walcher und Paul Fröhlich nicht nach Moskau ins Exil, sondern in den Westen. Zuerst nach Paris, dann nach New York.
Noch im Dezember 1936 hatte Jakob Walcher mit Willy Brandt, Paul Fröhlich und einigen anderen SAP-Genossen den Aufruf für eine Volksfrontpolitik unterzeichnet, der sich ans deutsche Volk richtete. Auch 16 Sozialdemokraten unterschrieben den Aufruf und 16 führende Kommunisten, außerdem 30 unabhängige Persönlichkeiten. Es war ein verzweifelter, vielleicht letzter Versuch, über alle Barrieren hinweg eine Einheit gegen Hitler herzustellen. Die KPD vertrat Walter Ulbricht, der in gewohnter Weise intrigierte. Am 1. Oktober 1937 schrieb Heinrich Mann einen Beschwerdebrief an Wilhelm Pieck wegen Ulbrichts Versuchen, den Ausschuss auf seine stalinistische Linie zu bringen.
Heinrich Mann, der wie Hertha und Jakob im Pariser Exil lebte, teilte auch Leon Feuchtwanger mit, dass es jetzt das Dringlichste sei, den Ulbricht loszuwerden.
Er ist ein vertracktes Polizeigehirn, sieht über seine persönlichen Intrigen nicht hinaus und das demokratische Verantwortungsgefühl, das jetzt erlernt werden muss, ist ihm fremd.
Wer Antworten sucht auf Fragen zur Vorgeschichte der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Arbeiter- und Bauernstaat, wird in Regina Schers Buch »Bittere Brunnen« fündig.
Und das ist mir eben auch klar geworden, dass die Kommunistische Partei im Grunde genommen durch ihre Politik, die von Moskau gesteuert war, versagt hat und man muss sogar sagen, einen Anteil am Erstarken des Faschismus hat. Und dass die wahren Kommunisten zu dieser Zeit weniger in der KPD waren als in der SAP, in der KPO und geächtet waren. Und die Tragik ist, dass sich das nach dem Krieg fortsetzte, dass dann die Stalinisten von Moskaus Gnaden sich wieder durchsetzten. Und das halte ich für eine historische Tragödie, dass es so war.
Meine Großeltern zum Beispiel waren auch Wandervögel. Für mich war das immer so ein seltsamer Begriff am Mittagstisch. Und ich habe mich halt für das Buch sehr viel damit befasst und ein ziemlich differenziertes Bild davon bekommen.
Das Zentrum in Jochen Schmidts Roman Flocks ist ein Haus im Oderbruch in einem fiktiven Dorf namens Schmogrow. Hierher kehrt der Ich-Erzähler Richard Sparker ein letztes Mal zurück, nachdem die Hausbesitzer Herr und Frau Tatziert, die im Sommer immer viele im Garten mithelfende Besucher und Gäste hatten, gestorben sind. Der Abschiedsbesuch von seinem über alles geliebten Ferienort wird zu einer Reise nicht nur zurück in seine Kindheit in den 1970er Jahren, sondern auch in die Geschichte des Hauses.
Einerseits passt es nicht zur DDR, weil da ja eigentlich alles unter den Augen von irgendwem stattfinden musste und organisiert vom Staat. Urlaub möglichst vom FDGB in irgendwelchen Heimen und so weiter. Andererseits konnte es nur in der DDR existieren, weil im Westen konnte man ja in die ganze Welt reisen und hätte das vielleicht nicht so attraktiv gefunden, auf so einem Bauernhof bei der Gartenarbeit mitzuhelfen und dann baden zu gehen maximal.
Ich fühlte mich sofort, als wäre ich nie weg gewesen. Denn es hatte sich in der Zwischenzeit nichts verändert. Das gefiel mir so an Schmogrow. Ich rannte sofort einmal ums Haus und wusste gar nicht, was ich zuerst tun sollte. Auf die Weide klettern, um meinen Stammplatz einzunehmen? Mir im Durchgang bei den Gartengeräten den Baumkratzer sichern, mit dem man im Sand des Hofs malen konnte? Die Hände in den Getreidevorrat in der großen Truhe im Flur tauchen? Am Klavier das Halbpedal drücken und den Tönen nachlauschen? Mit einem Wehrmachtsgeschirr um den Hals in den Brombeerbüschen verschwinden, als schlüge man sich zu Dornröschen durch. Oder nachsehen, wie weit die Rinde des Nussbaums schon die Mumpel überwachsen hatte, die seit dem Krieg hier steckte.
Wenn das Ferienkind beim Graben im Garten auf Eisen stieß, sollte es sofort jemanden rufen. Es hätte eine Mine sein können. Die immer noch sichtbaren Trichter im Unterholz des Wäldchens rührten von Granateinschlägen her. Und von den dunklen Flecken im Terrazzoboden der Küche hieß es, das seien ausgebesserte Löcher, die hätten russische Soldaten auf der Suche nach versteckten Schätzen aufgehackt.
Er hat ja dort vor allem mit einem kindlichen Bewusstsein den Ort anfangs erlebt und jetzt kehrt er als Erwachsener zurück und versteht viel mehr oder liest sich ein oder begreift irgendwie, was ist denn eigentlich der Hintergrund von dem Ganzen und wie haben die eigentlich in der Nazizeit gedacht? Waren die jetzt eigentlich für Hitler oder nicht? Oder wie? Also, oder hat das gar keine Rolle gespielt? Hat man sich da irgendwie raushalten können? Oder das weiß er nicht, da kann er auch keinen mehr fragen. Aber er kann sich so sein Bild machen.
Das Haus in Schmogrow war ursprünglich Teil eines Siedlungsprojekts, der Lebensreformbewegung in den 1920er Jahren, zu der sich auch die Mutter von Frau Taziert, Helmtrud, hingezogen fühlte. Mithilfe staatlicher Kredite erbaute die ungewöhnlich tatkräftige Frau, eine ausgebildete Gärtnerin bürgerlicher Berliner Herkunft, das Siedlungshaus. Gründete eine Familie, um hier im dünn besiedelten Oderbruch ein einfaches, unabhängiges Leben zu führen.
Man schuf Kreisläufe und verwertete alles. Lupine wurde als Gründünger untergegraben. Die Tomaten rankten an krummen Ästen aus dem Wäldchen. Die Wolle vom Hinterteil der Schafe wurde eingeweicht und die Flüssigkeit als Lauge zum Düngen verwendet. Die Erbsenbeete wurden mit alten Fischernetzen gegen Tauben geschützt. Die Kinder kletterten in die Wipfel der Linde, um Blüten für Tee zu sammeln. Butter wurde mit gemahlenen Ringelblumenblüten gefärbt. Sogar die Erdbeerranken wurden getrocknet und als Bindfaden verwendet.
Wir können froh sein, dass das inzwischen Werte sind, die irgendwie für Fortschritt stehen. Also selbst Verzicht, Upcycling. Damals hieß Selbstversorgung, ich kapsel mich von der Gesellschaft ab. Ich mache mein eigenes Ding, ich brauche die nicht. So. Und das ist ja erstmal ein antidemokratischer Reflex, also weil man will gar nicht zu diesem Weimar gehören.
Während im Zentrum des linken Projekts der Mensch stand und nicht die Rettung der Ressource Welt, kam das ökologische Denken damals fast ausschließlich aus rechten, völkischen, deutschnationalen Kreisen. Mit dem Rückzug in die Einfachheit wandten sich die Siedler im Oderbruch von den Schattenseiten der Moderne ab, von der Dekadenz der Stadt. Suspekt war ihnen die demokratische Herrschaft der Massen.
Das ist alles verrottet, vor allem das Stadtleben. Und Stadtleben hieß mit anderen Worten Juden. Also die waren verantwortlich für den Kapitalismus in den Augen. Die haben den sozusagen gemacht, um Geld zu verdienen. Und verderben die Seelen der Menschen durch diesen Moloch Stadt. Und das ist alles so furchtbar, wenn man das liest, dass man immer denkt, mein Gott. Und man hat es dann schwer, das Emanzipatorische darin noch zu erkennen.
Helmtrud schien keine Berührungsangst vor den Nazis gehabt zu haben. Ihre Briefe unterschrieb sie mit Heil Hitler. Der Krieg, der dann kam, wurde fürchterlich. Besonders für ihre Töchter. Richard, das Ferienkind von einst, kann sich inzwischen vorstellen, warum alle kinderlos blieben und Frau Taziels jüngere Schwester unverheiratet war.
Tante Reimhild, die ihre Erlebnisse mit den Russen aus der Kindheit gerissen hatte, wurde in größtmöglicher Distanz zum männlichen Geschlecht. Sie reichte Männern nicht einmal mehr die Hand. Diakonieschwester.
Im Oderbruch verlief tatsächlich monatelang die Hauptkampflinie. Alles im Krieg Erdenkliche widerfuhr der Zivilbevölkerung. Verschleppungen, Zwangsarbeit unter den Besatzern, wem es gelang, die Flucht zu Fuß und die Rückkehr in verwüstete Häuser. Im Januar 1947 traf Jakob Welcher aus dem Exil zurückkehrend in Berlin ein. Und im Mai kam Hertha nach.
Ich zitiere ja dort einen langen Brief von Jakob an Hertha, die noch in den USA ist, in dem er schreibt, wie zerstört die Städte sind, Berlin nicht wieder zu erkennen.
Liebe, Berlin-Mitte sieht wüst aus. Der baumlose Tiergarten, in dem sich hier und da eine verlassene Statue befindet, sieht trostlos aus. Am ärgsten von dem, was ich bis jetzt sah, ist die Verwüstung von Alex bis Hausvogteiplatz. Die Außenbezirke haben viel weniger, manche überhaupt nicht gelitten. Die noch erhaltenen Teile der Stadt lassen auch erkennen, wie schön und solid Berlin im Vergleich zu anderen bekannten Städten doch gewesen ist.
Aber nicht die zerstörten Städte sind es, die ihn so beunruhigen. Es sind die zerstörten Menschen. Und er schreibt, dass die Berliner mit ihrem pfiffigen Gesichtsausdruck und ihrer Schlagfertigkeit völlig verschwunden sind. Das sind mürrische Menschen.
Die meisten schauen stier in die Welt, sind gänzlich uninteressiert an dem, was um sie herum vorgeht. Es ist fast unglaublich, wie sich die Physiognomie des Berliners verändert hat. Seine gegenwärtige Haltung ist auch darauf zurückzuführen, dass er noch weit davon entfernt ist, die wirkliche Ursache seiner gegenwärtigen Leiden zu erkennen. Dementsprechend übersieht er auch völlig, was andere Völker Europas zu erdulden haben und bildet sich ein, dass ihm schrecklich Unrecht getan wird. Das gilt für den Mann auf der Straße. Unsere Freunde verhalten sich ganz anders.
Die Freunde, die aus dem Exil zurückkamen, die aus den Lagern zurückkamen, die waren anders. Und für die war trotz des Elends, sie haben ja genauso gehungert und gefroren, aber für die war das die Zeit des Neubeginns. Die große Hoffnung sollte sich erfüllen. Und das war auch das, was die Freunde von Jakob und Hertha unterschieden hat vom Rest der Bevölkerung.
Bei Kriegsende war die jung verheiratete Frau Tatsjed keine 25 Jahre alt. Ihre jüngste Schwester an Typhus gestorben und der ältere Bruder wurde als Soldat vermisst.
Wie muss sie ausgesehen haben? Nach den Übergriffen der Russen, nach Hunger, wochenlangem Überlebenskampf, dem Verlust ihres Kopfhaars durch die Krankheit. Als sie es nach ihrer langwierigen Genesung am letzten Tag des Jahres 1945 endlich ins Lazarett ihres Mannes in der englischen Zone geschafft hatte.
In der letzten Kriegswoche hatte eine Militärärztin Herrn Tatsjed das Leben gerettet, indem sie seinen linken Arm amputierte.
Er zog tiefen Trost aus seinen technischen Tagträumereien. Im ersten Brief aus dem Lazarett an seine Frau, in dem er sich vergnügt als Venus von Milo bezeichnete, plante er die Konstruktion eines mit Elektrizität und Presslust ausgestatteten künstlichen Arms, der mit den Füßen zu steuern wäre. Außerdem motorisierte Gartengeräte, die er würde einhändig bedienen können.
An der Seite seiner Frau wurde Herr Tatsjed der Hüter des Hauses in Schmokro. Richard, das Ferienkind, erlebte ihn in den 1970er Jahren als schon pensionierten Latein- und Kunstlehrer als einen so eigenbrötlerischen wie genialen Handwerker.
Das ist ja das Faszinierende, dass die ja ihre Lektion gelernt haben durch den Krieg. Er ist kriegsversehrt, hat nur noch einen Arm. Sie haben keine Kinder. Die Geschichten, die dann passiert sind mit den Russen damals, das ist alles unausgesprochen, aber klar. Und führt halt nie zu Ressentiment oder irgendwas. Eigentlich müsste es uns besser gehen oder schade, dass Deutschland verloren hat. Und das gibt's halt alles nicht. Das wird alles akzeptiert. Und man baut jetzt neu auf und versucht, die Geselligkeit, die Freude am Zusammensein und an der Offenheit des Hauses, die es schon vorher gab, weiterzuleben.
Jochen Schmidt versammelt in seinem Roman einen Querschnitt der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Nahe und entfernte Verwandte, Schmokroer Nachbarn, Ex-Kollegen und Imkerfreunde beleben das Haus der Tatsjeds. Jeder hier weiß, welche von den vielen Tanten mit Betonfrisuren mal die BDM-Führerin in Schmokro war. Oder dass Herr Lenz nach der Wende zu seiner Überraschung einen Rentenbescheid für seine Zeit bei der Waffen-SS bekam. Auf seiner Reise in die Vergangenheit lässt der Ich-Erzähler all das an sich heran. Die Hüter und Hüterinnen seiner Kindheit waren eben auch Kriegsversehrte, Vergewaltigte, Kriegsverbrecher und Mitläufer.
Also Hertha ist in die DDR gegangen, weil Jakob in die DDR gegangen ist. Aber Jakob ist ja gewarnt worden. Geh nicht in den Osten. Wir werden da wieder verhaftet. Die fangen schon damit an. Und die Russen beteiligen sich auch daran. Und die verschwinden im Gulag und kommen nie wieder. Und geh da nicht hin. Aber er hat gesagt, nein. Die Welt hat am Abgrund gestanden. Die Sowjetunion hat Hitler besiegt. Und Stalin ist vorübergehend. Das sowjetische Volk bleibt. Und hier haben wir die Chance, das zu machen, was wir schon immer wollten, hat er gedacht.
Und das ist etwas, was vielleicht auch in meiner Generation zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Also, dass man sich so sehr entscheiden muss, immer wieder, auf welcher Seite stehe ich und wie finde ich hier den richtigen Weg. Das sieht man ja auch in anderen Figuren, auch in der Christa Wolf, in dem Heiner Müller und so. Da hat man ja immer wieder Figuren, die damit mehrfach in ihrer Biografie zu tun haben, dass sie sich entscheiden müssen.
Stine findet im Nachlass ihres Großvaters verwundeten Abzeichen, die vermuten lassen, warum der junge Stalingrad-Kämpfer mit dem Leben davon kam. Zurückgekehrt aus russischer Kriegsgefangenschaft entscheidet sich Paul Barlow als einziger aus seiner Familie für ein Leben in Ostdeutschland.
Wenn Paul von den Anfangsjahren der DDR sprach, sagte er: Weißt du, Stinchen, ich kam aus dem Krieg. Für mich gab es nur eins: nie wieder Faschismus. Wenn ich daran denke, wünsche ich mir, er hätte den Satz weitergeführt. Das große Aber ausgesprochen, das hätte folgen müssen und von dem ich später hoffte, dass es auf seiner Zunge lag.
Stine kann seiner Personalakte entnehmen, dass Paul Barlow in den 1960er Jahren vom Ministerium für Volksbildung der DDR mit dem Aufbau eines Instituts für Lehrerbildung beauftragt war. Wie macht man aus Kindern sozialistische Persönlichkeiten? Wie kreiert man den neuen Menschen? Um diese Fragen kreiste seine wissenschaftliche Berufstätigkeit. Hertha und Jakob Walcher konnten nach ihrer Rückkehr aus der Westemigration keine prägende politische Kraft mehr entfalten. Sie mussten sich bedingungslos den Moskau-treuen Kadern der SED unterwerfen, die den Weg in eine neue Diktatur bestimmten.
Wir leben in der Zukunft, immerzu. Auf dem Spielplatz klettern wir auf Raketen aus grob verschweißtem Stahlrohr. Und von Wandmosaiken lacht Juri Gagarin. Er ist mit uns in die Stadt gezogen.
Übrigens in dem Haus, was da abgebildet ist, habe ich tatsächlich gewohnt. Und dahinter ist die Polenmauer. Also das ist hier schon unser Stadtzentrum, ne?
Grit Lemke erläutert das Cover ihres Buchs »Kinder von Heu«. Ein Foto, auf dem einige Neubaublocks in Hoyerswerda aus den 1960er Jahren zu sehen sind.
Schon bald wird Heu eine richtige Stadt sein. Und, wenn sie denn erst erblüht ist, einen Kern urbaner Geschäftigkeit haben. Der dafür vorgesehene Platz befindet sich genau in der Mitte der Neustadt.
Das Foto zeigt im Vordergrund eine große Brache, die unter Regenwasser steht, und einen Jungen inmitten eines gewagten, in der Luft angehaltenen Sprungs über den See.
Das Bild ist auch interessant, das hat ein französischer Magnum-Fotograf gemacht. Und interessant ist aber, dass das in der Magnum-Datenbank gelistet ist als Social Housing Project in Hoyerswerda. Das sind keine Sozialwohnungen oder sowas, das war unser Stadtzentrum. Er wusste nicht, was er da fotografiert. Trotzdem hat er ein tolles Foto gemacht, aber...
Von einer seelenlosen Retortenstadt sprach Brigitte Reimann, die 1960 in die Bergarbeiterstadt in der Niederlausitz zog. Ihr Artikel »Kann man in Hoyerswerda küssen?« spielte darauf an, dass es zwischen den funktional durchnummerierten Wohnkomplexen WK1 bis WK10 und dem Arbeitsplatz im Gaskombinat keinen zweckfreien öffentlichen Raum gab. Nichts, was wie ein Marktplatz, Straßen mit Cafés, Läden, Treffpunkten, an eine bürgerliche Gesellschaft erinnert hätte.
Es wird bei uns aussehen wie in den Städten, in die wir einmal im Jahr zum Einkaufen fahren. Dresden und Berlin. Auf den Straßen Menschen, die woanders hin wollen als zur Kofalle oder zum Schichtbus. Doch statt eines Kulturhauses wird im Stadtzentrum ein Hochhaus gebaut. Auf seinem Dach verkünden große Leuchtbuchstaben, worum es einzig und allein geht. Kohle, Energie, Gas.
Also ich habe jetzt auch die Tagebücher von meiner Mutter gefunden. Die hat gelitten unter dieser Stadt. Die hat ähnlich gelitten wie Brigitte Reimann. Na klar, wenn man erwachsen ist und da ist nichts, da ist kein Kino, da ist kein Kulturhaus, da kann man nicht ordentlich essen gehen, da gibt es noch nicht mal Wege, wo man ordentliche Schuhe, also sowas wie Schuhe mit Absatz, High Heels in Hoyerswerda, vergiss es, Gummistiefel. Ja, natürlich ist das für einen Erwachsenen schlimm. Aber wenn man als Kind so ein Aufwachsen auf so einer ewigen Baustelle, gibt ja nichts Schöneres. Und die Erwachsenen haben alle was anderes zu tun und man ist sich selbst überlassen, mehr oder weniger. Und gleichzeitig fühlt man sich aufgehoben in dem Kollektiv mit Gemeinschaft und mit draußen Rumstromern und sich Buden bauen. Und
die 1965 geborene Autorin hat für ihr Buch, das sie einen dokumentarischen Roman nennt, Jugendfreunde nach ihren Erinnerungen an das gemeinsame Aufwachsen in der Bergarbeiterstadt befragt und lässt sie immer wieder im Originalton zu Wort kommen.
Claudia, meine Eltern sind beide sehr intelligent, aber kamen aus ganz kleinen Verhältnissen und hatten eben die Chance, etwas zu werden. Deshalb waren sie der DDR extrem dankbar. Meine Mutter hat sich mit viel Fleiß wirklich hochgearbeitet. Am Ende war sie in der Brikettfabrik Direktor für Ökonomie. Sie hatte immer das Gefühl, sie muss doppelt so viel arbeiten wie ein Mann. Und die hatte nie viel Zeit. Das war eher so, 3x Sex gehabt, 3 Kinder. Aber es wurde auch nicht gejammert, dass man die Kinder hatte. Wir waren halt da. Ich würde auch nicht sagen, dass wir gestört haben. Aber man musste sich schon manchmal einreden, dass sie ihn lieb haben.
Das war ja auch eine Kriegsgeneration. Das wird mir auch immer klarer, auch wenn ich jetzt noch mal so auf das Leben meiner Mutter gucke, wie wichtig dann vielleicht auch diese Sicherheit war, die eine Stadt wie Hoyerswerda ihnen geboten hat. Die hat sich dann zur Bibliothekarin qualifiziert, ne? Also das war schon ein Traum, definitiv. Das war ein Traum, den sie sich erfüllt hat. Und die hat dann in der Gewerkschaftsbibliothek des Gaskombinat Schwarze Pumpe gearbeitet und hat halt gern gelesen. Und bei ihr war es wirklich ein Traum, ne? Aber auch das ging in Pumpe.
Während die Aufbaugeneration noch den sozialen Aufstieg erlebte, scheiterten deren Kinder an einem Auswahl- und Delegierungssystem, dass Arbeiterkinder nicht mehr privilegierte. Manche wurden in eine Ausbildung als Maschinist, Elektriker oder Brikettierer nach Pumpe delegiert, weil man sie eben dort brauchte. Das Buch folgt seinen Protagonisten bis zur Wende, da sind sie in ihren 20ern, und endet mit dem Pogrom gegen die ausländischen Vertragsarbeiter im Spätsommer 1991. Rekapituliert die Ereignisse, fragt nach Verantwortung und Schuld. Trotzdem ist Kinder von Heu auch die Würdigung einer sozialistisch geprägten, als glücklich erlebten Kindheit in den 1960er und 70er Jahren, aus der sich für Grit Lemke dieser spätere Gewaltausbruch jedenfalls nicht erklären lässt.
Wir fahren ins Betriebsferienlager, natürlich gestaffelt. Erster, zweiter, dritter Durchgang. Bei Gesprächen erübrigt sich die Frage, ob das Gegenüber auch nach Oppach fährt. Welchen Durchgang fährst du? Reicht völlig aus. Im Lager gibt es einen Wettbewerb um die beste Gruppe. Alles, was wir tun, wird bewertet. Vom Moment an, wo wir die Augen öffnen. Frühsport vor dem Bungalow, Antreten zum Essen fassen, erster, zweiter, dritter Durchgang, Verhalten am Tisch, wer fertigt aus Naturmaterialien den schönsten Tischschmuck, Betten machen, Bude fegen, Volleyballturnier, Kulturwettstreit. Das aber interessiert uns so sehr wie der sozialistische Wettbewerb in Pumpe unsere Eltern. Wir sind Routiniers. Beim Geländespiel, das im Winter Manöver Schneeflocke heißt, laufen wir laut quatschend durch den Wald.
Das Kind hat ja die fantastische Eigenschaft, egal wo es hineingeworfen wird in die Welt, halt dort seine Heimat zu finden, so, die es halt dann auch für immer in sich trägt. Und das erkläre ich immer den Westdeutschen, die so Mitleid haben, dass ich im Plattenbau groß geworden bin. Für mich war das halt die schönste Umgebung, die es geben konnte, bis zu einem bestimmten Alter, sag ich mal.
Ganz anders als die Kinder von Hoyerswerda fuhr Jochen Schmitz, Ich-Erzähler, in seinen Ferien ins Oderbruch nach Schmokrow, wo sich jeder Gast im Haus des Ehepaars Tatziert in die 1920er Jahre zurückversetzt fühlte, wo sich jedes Ding gegen den Fortschritt sträubte. Die Strippe am Heizstrahler im Bad, an der man für die stärkste Stufe 3-mal ziehen musste. Das Quietschen und Knarren des alten Schranks, dem man ins Wort gefallen wäre, hätte man ihn etwa geölt.
Das ist ganz sicher so, dass man ja in der DDR generell Nischen suchte. Und ja, Nischen, wo man nicht als gesellschaftlich organisiertes Wesen stattfinden muss wie sonst. Also ansonsten war ja alles eigentlich durchgeplant und unter den Augen der Partei oder ihrer Organisation. Es war klar, dass das wirkliche Leben musste halt abseits davon stattfinden. Man hatte auch noch keine Ahnung, wie sehr die Stasi da überall präsent ist. Hat sich ja alles erst mit der Wende so richtig gezeigt.
Natürlich haben wir uns da in Nischen bewegt. Aber sagen wir mal so, ich kann mit dieser absoluten Dichotomie, das eine ist sozusagen der öffentliche DDR-Mensch und der kontrollierte und das andere ist, was er dann in seiner Nische macht. Ganz so ist es nicht, weil eben die Nische eigentlich auch kontrolliert ist und man auch unter der Kontrolle sehr viel machen konnte. Die überwachte Gesellschaft ist überall, die ist auch in deiner Nische, aber sagen wir mal so, du lebst damit.
Der aktive Kern der feindlich-negativen Personengruppe nutzt vorrangig die Gartenparzelle von Thomas Wagner in Gröbers zur Verbreitung hetzerischen und staatsfeindlichen Gedankenguts.
Also ich habe für die Recherche sehr, sehr viele Stasi-Akten gelesen und diese Sprache muss man ja tatsächlich lernen. Und irgendwann hatte ich das einfach raus, dann hatte ich das intus, einschließlich aller Rechtschreib- und Kommafehler.
Matthias Jügler hat für seinen Roman Die Verlassenen fiktive Beobachtungsberichte eines IMs geschrieben, außerdem aus realen Fotos fiktive Beweisfotos zusammengestellt und die fingierte Stasi-Akte auf den Zeitraum zwischen 1984 und 88 datiert. Das Beobachtungsobjekt im Roman ist der 1959 geborene Thomas Wagner.
Um den Vorgang offensiv bearbeiten zu können, wird angeraten, negativ auf die Lebensumstände von Thomas Wagner einzuwirken.
Also 1989 waren es knapp 200.000 inoffizielle Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Ich stelle mir vor, diese inoffiziellen Mitarbeiter haben natürlich Kinder. Die haben Brüder, die vielleicht wissen, okay, mein Vater war mal IM, mein Bruder war mal IM und er spricht bis heute nicht drüber.
Seinen fiktiven Fall des Thomas Wagner hat der Autor an den authentischen Fall eines Malers aus Halle in den 1980er Jahren angelehnt. Der erlebte, dass seine Frau einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel, dass ein Brand eine Ausstellung mit seinen Kunstwerken zerstörte und außerdem sein Wochenendhaus abbrannte, um später aus seiner Stasi-Akte zu erfahren, dass, was er für sein Leben und Schicksal gehalten hatte, das Produkt eines IMs und seiner Maßnahmen war.
Ebenfalls ist anzumerken, dass der Tod Annegret Wagners, die sich in der 14. Schwangerschaftswoche befand, weiter zur Verunsicherung Thomas Wagners beitragen wird.
Es geht hier um einfach das Auslöschen einer Existenz. Und ich hatte ja als Reaktion auf das Buch viele Leserbriefe bekommen, unter anderem auch von einem IM, den ich dann besucht habe. Der hat auch gesagt, dafür habe ich gelebt. Ich habe 10 Jahre meines Lebens mit dem festen Glauben daran gelebt, dass ich der richtigen, guten Sache diene. Der hat 20, 25 Leute beschattet. Ich weiß nicht, ob man das hochrechnen kann, aber es sind auf jeden Fall Millionen Menschen, auch natürlich Kinder, deren Leben massiv durch diese Diktatur beeinträchtigt wurde.
Ich habe mich oft gefragt, ob ich ein anderer Mensch gewesen wäre, wenn ich nicht ohne Mutter und später auch ohne Vater hätte aufwachsen müssen. Aber so oft ich mir diese Frage stelle, wenn ich an jene Jahre zurückdenke, ich werde ja doch keine Antwort darauf finden.
Ich-Erzähler des Romans ist der Sohn von Thomas Wagner, Johannes, der noch immer in Halle lebt, wo er aufgewachsen ist und mit Ende 30 ein unauffälliges Leben als Verwaltungsangestellter führt. Nebenher Sequenzen und Szenen aus seinem Leben aufzuschreiben, ist ihm längst zur Gewohnheit geworden.
Davon hatte ich mir Klarheit erhofft. Aber schon nach den ersten Seiten wusste ich, dass viele meiner Fragen ohne Antwort bleiben würden. Ich schrieb dennoch weiter, denn bald schon merkte ich, dass jede Erinnerung, die ich heraufbeschwor, dazu beitrug, das körnige Bild meiner Vergangenheit zu schärfen. Es konnten Monate vergehen, in denen ich keinen Satz zustande brachte, bis mir irgendwann ein bestimmtes Detail in den Sinn kam und ich tagelang vor und nach meiner Arbeit schrieb.
Ich möchte jetzt endlich Ordnung schaffen und schreibe das alles auf. Womit würde ich anfangen? Welche Erinnerung ist die stärkste? Wie erinnert sich jemand daran, was ihm eigentlich damals widerfahren ist? Welche Momente bleiben? Und das hat auch wieder mit Verdichtung zu tun. Es bleiben eigentlich nur die großen Einschläge.
Der Ich-Erzähler beschreibt seine Ticks, die er als Kind nach dem Tod seiner Mutter zu entwickeln begann und die ihn zwangen, immer erst nach einem gelben Auto über die Straße zu gehen oder laut Fantasiewörter zu sagen. Denn nur so, glaubte er, könne er das Schicksal bannen, sich und andere vor dem Schlimmsten bewahren.
Kurz vor unserem Umzug hatte ich begonnen, einmal am Tag nachzusehen, ob Vaters Manuskripte noch an Ort und Stelle waren. Denn ich wusste inzwischen ja, wie viel ihm diese Texte bedeuteten. Dann verlor ich allmählich die Kontrolle. Einmal am Tag nachzuschauen, das schien mir auf einmal nicht mehr genug. Also begann ich, stündlich nach dem Rechten zu sehen. Jedes Mal, nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass alles in Ordnung war, fühlte ich große Ruhe und Zufriedenheit. Dieser Zustand hielt zumeist nicht lange an und spätestens nach einer Stunde musste ich wieder in sein Zimmer gehen. Ich bin der festen Meinung, dass ich in den folgenden Jahren nie wieder auf solche Zwangsgedanken gekommen wäre, wenn Vaters Manuskripte, kaum dass ich aufgehört hatte, auf sie zu achten, nicht tatsächlich verloren gegangen wären.
Johannes Wagner schreibt unchronologisch. Manchmal greift er weit voraus, dann wieder kehrt er zu einer Sequenz zurück, um sie weiter auszuführen. Erst nach und nach setzen sich die Erinnerungsstücke zu einer Geschichte zusammen, in der der Mauerfall einen entscheidenden Wendepunkt markiert. Denn jetzt stellt sich heraus, dass der beste Freund seines Vaters dessen IM gewesen ist. Ein Detail aus der Stasi-Akte lässt erahnen, wohin die Manuskripte verschwanden. Auf einem der Fotos sind sie verpackt in einer Umzugskiste zu sehen. Offenbar hat der Freund und Umzugshelfer und IM das Foto gemacht.
Ich kann wirklich jetzt, Stand heute, sagen, dass ich nach meinem Schreiben eigentlich immer ein irgendwie klügerer, vielleicht weiserer Mensch bin. Und zum Beispiel zu wissen, dass meine Eltern keine Stasi-Geschichte haben, kann ich, glaube ich, jetzt viel mehr wertschätzen als vorher. Ich habe vielleicht nur Glück gehabt, weil meine Eltern nicht den Mumm hatten, ein bisschen zu rebellieren.
Im Januar 1990 versammelte sich meine Familie vor dem alten Ofen im Haus meiner Großeltern und verbrannte sämtliche Akten, die das Ministerium für Staatssicherheit über sie angelegt hatte. Mein Großvater, der ein hochrangiger Geheimdienstler war, hatte das Ende rechtzeitig kommen sehen und alles, was unsere Familie betraf, in Sicherheit gebracht.
Die Tatsache, dass die Geschichte verbrannt wird, also pannengekommen ist und nicht mehr da ist, ist ja sozusagen die Prämisse des Buches.
Felix Stephan thematisiert in seinem Roman Die frühen Jahre das Milieu der Funktionärsfamilien, aus dem der Autor selbst stammt und von dem er findet, dass es zu wenig öffentlich-kritische Aufmerksamkeit erfährt und auch in der Literatur zu wenig beleuchtet wird.
Und so kam ich auf diesen Erzähler, der sich einer Eltern- und Großelterngeneration gegenüber sieht, die einerseits mit dem sozialistischen Regime sehr stark identifiziert ist, die dann nach dem Ende des Sozialismus aber sehr schlecht in der Lage ist, darüber zu sprechen. Und was er immer wieder versucht, ist, sich aus Blicken, Nebensätzen, sprachlichen Wendungen irgendwie ein Bild zusammenzusetzen, wie das damals gewesen ist.
Ein erwachsener Ich-Erzähler schaut zurück auf die Konflikte seiner Kindheit und Jugendzeit. Seine Erzählung setzt mit der Wende ein. Da ist er gerade ein Grundschulkind, wächst am Ostberliner Stadtrand auf, geht dann aber in Westberlin aufs Gymnasium und wird so zu einem Wanderer zwischen zwei Welten.
Für die anderen war der Systemkrieg vielleicht vorbei. Hier bei uns zu Hause hat er nie aufgehört. Die Westmenschen mussten die Sinnlosigkeit ihrer Existenz mit Religion und Konsum bekämpfen, weil sie, anders als wir, nicht am Aufbau einer besseren Welt beteiligt waren. Die Welt, in der ich zum Gymnasiasten heranreifen sollte, die Welt auf der anderen Seite der Stadt, war verkommen und voller materialistischer Verlockungen. Und ich konnte geradezu riechen, dass man mir nicht zutraute, dass ich würde ihnen widerstehen können.
Der Ich-Erzähler wächst in dem Bewusstsein auf, einer elitären Familie anzugehören, die mit der Wende zwar den sozialen Absturz erlebte, sich aber noch immer als Stütze der Gesellschaft, als moralische und politische Avantgarde begreift. Ihre Identität gründet auf dem Rang des Großvaters, des verdienten Widerstandskämpfers und hohen Parteikaders. Zwar wird er allmählich dement, aber solange er noch lebt, bleibt er das Gravitationszentrum der Familie.
Ich könnte mir vorstellen, dass er seinem Großvater, der für die bessere Welt gekämpft hat, der Opfer auf sich genommen hat, der noch in Gestapo-Haft eine sozialistische Zeitung versucht hat aufzulegen, dem gegenüber sich immer minderwertig fühlt, weil er ein Leben führt, das ja genauso ist, wie die Eltern es ihm beschrieben haben, nämlich sich irgendwie durch Konsum und fröhlichen Zeitvertreib, sei es durch Sport, sei es durch Musik, sei es durch irgendwie Rumhängen mit Freunden, von der Tatsache abzulenken, dass er zum Gelingen eines kollektiven gesellschaftlichen Fortschritts eigentlich nichts beiträgt.
Der Junge steckt in einem Dilemma. Die Mauer ist weg, aber immer noch passiert er jeden Tag auf dem Schulweg diese Grenze. Seine Eltern setzen die Erwartung an den Spross der Elitefamilie, dass er ihnen ja keine Schande macht. Aber drüben im Westen kann aus ihm nichts werden, ohne dass er Verrat an ihren Idealen begeht.
Insgeheim warf ich meinen Eltern vor, dass sie eine eigene Sprechweise hatten, die so offenkundig hinterwäldlerisch war und die ich mir mühsam abtrainieren musste. Tatsächlich hatte ich längst beschlossen, jede Spur meiner Herkunft zu tilgen. Ich sprach anders als meine Eltern, ich kleidete mich anders und ich versuchte, anders auf die Welt zu blicken. Die Kraft, die mich diese Operation kostete, stellte ich meinen Eltern in Rechnung.
Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Generation selbst sich damit nicht beschäftigt hat. Sie hat sich nicht damit beschäftigt, also diese Elterngeneration, an welchem System sie teilgenommen haben. Es gibt eben keine Aufarbeitung, es gibt kein Bekenntnis dazu zu sagen, ja, ich habe daran geglaubt, an den Sozialismus, aber das war ja trotzdem falsch.
Auch Anne Rabes Ich-Erzählerin Stine kommt aus einem systemtreuen Elternhaus. Auch hier gilt das untergegangene Land als ein Referenzsystem für alles, was einmal besser war und jetzt viel schlechter ist. Dazu gehört der Verlust von Privilegien, die sogenannte Systemfamilien der SED-Nomenklatur oder hochrangiger Parteikader genossen. Felix Stephans Erzähler berichtet, dass seine Mutter die Ehe mit seinem Vater unter der Prämisse einging, Teil einer einflussreichen Familie zu werden. Einer Familie von Rang, die dafür sorgen konnte, dass sie eine Wohnung im Neubau und ein eigenes Auto bekam. Doch plötzlich erlebt der Junge sie von einer ganz neuen Seite.
Die Mutter lebt jetzt ein paar Jahre schon im Westen und plötzlich telefoniert sie mit diesem hochrangigen Geheimdienstler, der ihr Schwiegervater ist und der bei diesem Telefonat plötzlich wieder in den alten Duktus zurückfällt. Und da merkt sie, wie einerseits, wie weit weg das alles ist und wie versunken und wie es aber, wenn es dann wieder hochkommt, wie nah es doch noch an ihr dran ist.
Dieser Ton, dieses Herumkommandieren, diese Kleinmacherei habe ihr einen hartnäckigen Selbstzweifel eingepflanzt, sagte meine Mutter, der heute so verschmolzen sei mit ihrer Persönlichkeit, dass er von ihr eigentlich gar nicht mehr zu trennen sei. Die Ostdeutschen seien von klein auf rund um die Uhr zusammengefaltet worden. In der Schule, in jeder Behörde, selbst beim Brötchenkaufen. Deshalb sei von ihnen heute ja nichts mehr übrig, außer kleine Angsthäufchen. Deswegen redeten die Ostdeutschen auf Bürgerversammlungen und im Fernsehen immer so heillos aufgeregt, weil sie überhaupt nicht wüssten, wie man etwas öffentlich zum Ausdruck bringe.
Das ist dann einer der Momente, in denen der Ich-Erzähler den Schrecken dieser Diktatur sieht. Das ist für die Mutter so eine Art Erwachen. Sie versucht auch, diese Geschichte abzuschütteln, eine Distanz dazu zu finden und sich unter den neuen Verhältnissen als Person und Mensch neu zu formulieren und neu kennenzulernen. Während der Vater im Grunde aufgibt, kollabiert, weil der Staat, der ihm seinen Rang eingeräumt hat, der ihm eine Zukunft zur Verfügung gestellt hätte, verschwunden ist und er jetzt mit dieser Erniedrigung und diesem Sturz, dass er jetzt so ein kleiner Fisch und nicht, wie er es in der DDR gewesen wäre, auf dem Weg zum Außenminister im Grunde, nicht zurechtkommt und nicht die Kraft findet, sich irgendwie ein neues Selbstbild zu formulieren.
Das eine ist das Thema Schweigen. Das andere ist das Thema Gewalt. Das sind die zwei großen Themen des Buchs und auch vielleicht die großen Fragen an diese Zeit.
Härte sich selbst und anderen gegenüber weht wie ein kalter Wind durch Stines Erinnerungen an ihre Kindheit und ganz besonders an ihre Mutter. Monika hatte in der DDR als Erzieherin im Kinderheim gearbeitet und war nach der Wiedervereinigung erst Horterzieherin gewesen, dann ins Jugendamt gewechselt. Anne Rabe lässt diese Mutterfigur sämtliche Register schwarzer Pädagogik ziehen.
Was folgte, war eine über Wochen andauernde Tortur. Sie begann damit, dass Mutter aufhörte, mit mir zu sprechen. Ich meine nicht, dass sie wortkarg war, dass man ihr vielleicht anmerken konnte, dass sie noch wütend auf mich war. Mutter schwieg. Sie schwieg mich an, behandelte mich wie Luft. Das Schweigen war so total, dass ich mich fragte, ob es mich überhaupt noch gibt. Ich schämte mich für das, was ich getan hatte. Ich befürchtete eine gerechte Strafe, ersehnte diese sogar in der Hoffnung auf eine Art Schlusspunkt, auf den ein Neuanfang folgen könnte. Ich war oft einsam in meiner Kindheit. Aber was Einsamkeit wirklich bedeutet, was sie anrichtet, das habe ich in Mutters Schweigen erfahren, weil ich ihnen nicht entkommen konnte. Ich musste darin leben. Ich musste ertragen, dass ich für sie nichts mehr war. Niemand.
Diese Gewalt hat sich eben auch unter den Jugendlichen ja ausgedrückt. Diese Gewalt in Ferienlagern, in Schulklassen, auf der Straße, diese permanente Anwesenheit von Gewalt, aber auch in ganz vielen Beiläufigkeiten, was die Szene ja auch beschreibt. Und es gibt einen Grund, warum diese Kindergeneration so ist. Also davon bin ich fest überzeugt, dass diese Gewalt nicht durch die Treuhand ausgelöst wurde, sondern tatsächlich in diesen Familien steckt. Und gleichzeitig sieht man das ja auch in Lichtenhagen, in Hoyerswerda.
Wenn ich jetzt Bilder sehe vom Anfang der 90er in Hoyerswerda, da wird mir nur schlecht. Also wirklich, die Wände übersät mit Hakenkreuzen, fast an jeder Hauswand ein Hakenkreuz. Man kann sich das nicht vorstellen. Und wie man da jeden Tag durchgehen kann. Und man blendet das dann aus, weil man eben wirklich andere Probleme hatte in der Zeit. Und dann hat man das so gedacht, das ist jetzt nicht mein größtes Problem. Und was für ein Irrtum.
Hat die Gewalt im wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch nach dem Mauerfall ihren Ursprung? In Massenarbeitslosigkeit, in Abwertungs- und Erniedrigungserfahrungen? Oder ist Gewalt in der DDR-Diktatur strukturell angelegt? Grit Lemke hat darauf keine Antwort. Aber indem ihr Buch die Ausschreitungen im September 1991 zum Thema machte, rührte es in Hoyerswerda an ein Tabu.
Das Pogrom, das haben dann doch erstaunlicherweise alle anders erlebt. Und das fand ich interessant, dass Leute mir gesagt haben, also gute Freunde von mir, Pogrom, ich habe das gar nicht erlebt, ich hab das nicht mitgekriegt. Wo ich gesagt habe, hallo, wir standen nebeneinander vor diesem Haus und die Molotow-Cocktails flogen an uns vorbei und wir waren vor Angst gelähmt sozusagen und wussten nicht, was wir machen sollen. Und das kann man verdrängen.
Jahrzehntelang sprach man in Hoyerswerda, wenn überhaupt, von Ausländerkrawallen. Als hätten jene, die sich in Todesangst verbarrikadieren mussten, Krawall gemacht. Inzwischen werden die extremistischen Ausschreitungen schon eher beim Namen genannt. Eine weit verbreitete Sprachlosigkeit aber herrscht in ostdeutschen Familien, sobald die Kinder und Enkel ihre Eltern und Großeltern über deren Leben in der DDR befragen wollen.
Das funktioniert dann eben nur auf einer Ebene, wo man nach dem Privaten fragt, also nach der Fahrt an Plattensee. nicht nach dem politischen System. Also das ist fast nicht möglich. Die Abwehrhaltung ist wahnsinnig groß.
Meine Großmutter, die ist 80. Jedes Mal, wenn ich da bin, kommt mindestens ein Satz, eine Anekdote von damals. Aber sobald es um Fragen geht, wie, sag mal, war unser Opa, war dein Mann eigentlich, war der in der Partei? Da merke ich schon sofort, dass sie sofort ausflüchtet und schon fängt das große Schweigen wieder an.
Felix Stephans Erzähler erlebt das Hinüberdämmern seines Großvaters in die Demenz. Jenseits der Auskunftsfähigkeit kann er nicht mehr sagen, welche Dokumente es waren, die er nach dem Mauerfall verbrannte.
Einerseits, was er denn mit seinem Großvater ja verliert, ist die Hoffnung auf eine Auflösung dieses existenziellen Rätsels. Ich glaube, es wird sogar an einer Stelle ausformuliert, dass er immer gehofft hat, eines Tages gibt es auch die große Aussprache. Und ich, andererseits, was er dabei, glaube ich, erfährt und sieht, dass er nicht unbesiegbar ist, dass alles flüchtig ist.
Mein Großvater stand auf, zeigte auf die Tür zum Badezimmer und fragte, was das für ein Zimmer sei. Das ist das Badezimmer, sagte ich. Zum Beweis öffnete ich die Tür und schaltete das Licht an. Mein Großvater steckte den Kopf hinein und hatte schon wieder vergessen, warum er sich das Badezimmer besah. Wollen wir uns wieder hinsetzen? Fragte ich. Hinsetzen? Fragte er. Wo denn hinsetzen? Auf deinen Stuhl. Auf meinen Stuhl, na klar. Das war unsere letzte Begegnung. Ein paar Tage später war er tot.
Grabungsfeld Ost. Neue erzählende Texte arbeiten die DDR-Vergangenheit auf. Von Sabine Voss. Es sprachen Bettina Kurt, Sina Martens und Laurenz Laufenberg. Regie Stefanie Lasey, Ton Alexander Brennecke, Redaktion Dorothea Westphal, Produktion Deutschlandfunk Kultur.